Gut, so viel zu CSI und jetzt zu unserem Thema. Ich habe vorgeschlagen die Verbindung Volk und Land Israel, weil ich habe mit dem Steffen ja mal gezoomt, ne, so ein bisschen abzuchecken, okay, was stellt ihr euch vor, was könnte das Thema sein? Da meinte er so, weiß ich noch, ja, die Basics haben wir. So in Israel, so die Grundlagen sind uns bekannt, die Basics. Und habe ich gedacht, finde ich gut, super, aber ich glaube, viele Grundlagen kann man nicht oft genug hören. Ja, so wie das Evangelium, dass Jesus gekommen ist, Sünder zu retten und dass ich das für mich persönlich annehmen kann. Das ist auch was, was man jetzt nicht einmal hört und dann hat man es, also zumindest mir geht es so, sondern es muss immer wieder, muss ich mir das auch wiederholen und vor Augen führen. Und deswegen dachte ich, das ist für mich so ein Basic-Thema, geht vielleicht auch etwas tiefer, wo ich ein bisschen was dazu sagen möchte, zu dieser Verbindung Volk und Land Israel. Und mir ist es bei dem Ganzen wichtig, ich schreibe gerade einen Artikel, der dann, so Gott will, in der nächsten CSI-Zeitung dann kommt. Ich stelle fest, ganz viel in unserem Leben ist eine Frage, was nehmen wir für einen Blick ein? Was nehmen wir für eine Perspektive ein? Ja, und das wiederum prägt dann, wie wir Dinge sehen, wie wir uns entscheiden, wie wir uns positionieren. Zum Beispiel, ich kann sagen, das Glas ist halb voll. Na, jetzt. So, jetzt in etwa. Oder ich kann sagen, es ist halb leer. Ja, ist beides nicht gelogen, aber es macht was damit, wie ich mich fühle. Ja, mir geht's so schlecht, das Glas ist halb leer und ich werde benachteiligt und was weiß ich. Oder ich kann sagen, ja, aber das Glas ist halb voll, eigentlich geht's mir gut. Ja, und so ist es im Blick auf Israel auch. Wir können natürlich von verschiedenen Seiten an Israel rangehen und auch von verschiedenen Blickrichtungen her. Und je nachdem wird es uns in die eine oder andere Art und Weise natürlich irgendwie leiten. Und mein Interesse heute Morgen ist, dass wir mal schauen, was ist Gottes Blickrichtung auf dieses Thema? Was ist Gottes Perspektive auf das Thema Israel und jetzt im Speziellen auf diese Verbindung Volk und Land Israel? Und Vater im Himmel, da möchte ich dich einfach einladen, möchte dich bitten, dass du uns, Herr, von deinem Wort und durch deinen Geist das zeigst, was dir wichtig ist, wie du auf diese ganze Sache siehst. Amen. Gut, Verbindung Volk und Land Israel, wo fange ich an? Vielleicht müssten wir anfangen bei Abraham, 1. Mose 12. Gott hat ihn berufen, ein Segen zu sein für alle Völker. Ja, und dieser Auftrag ging dann weiter über seinen Sohn Isaak und über seinen Sohn Jakob. Und der Jakob, der wurde dann in Israel umbenannt, hat einen anderen Namen bekommen. Und so ging das fort. Dann hat er den Abraham ja auch in ein Land hineingeführt. Er hat gesagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann war er in dem Land und dann hieß es, das Land, alles was du siehst, und da werden manchmal unterschiedliche geografische Angaben gemacht in der Abrahamsgeschichte, das werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Also dieser Auftrag ist irgendwie verbunden mit dem Land. Es ist nicht nur ein Volk, das halt irgendwo auf der Welt lebt und egal wo es lebt, ja, sondern Gott verbindet ihn, schon den Abraham und später seine Nachkommen, mit einem bestimmten Land, das Land Israel. Das ist eine Karte einfach aus Google Maps, ne? Und man könnte jetzt reingehen, wo sind die Grenzen vom Land Israel. Da gibt's ein gutes Buch von uns, ein CSI, so ein Arbeitsheft, habe ich leider nicht dabei, aber im Shop zu kaufen, wo dem Thema nochmal genau nachgeht. An dieser Stelle nur mal so viel, das Land hat ein klares Zentrum und das ist Jerusalem. Das ist der Zion, heißt es auch manchmal. Ja, so, das ist so das Zentrum, ja, und um das herum, ja, denkt das Land Israel oder strukturiert sich das Land Israel. Und dieses Land trägt auch diesen Namen Israel, also wenn wir von der Bibel her schauen. Manchmal wird es auch anders genannt, das Land Kanaan genannt. Manchmal wird es Judäa und Samaria genannt und so weiter. Aber wenn wir von Israel reden, als dem Volk und als dem Land, dann trägt es den Namen Israel, heißt wörtlich, es wird kämpfen oder es wird herrschen Gott. Yes, es wird Sarah, da steckt der Sa drin oder die Sarah, der Fürst, der Herrscher, die Herrscherin. Es wird herrschen El, Gott. Das heißt, schon mal, wenn wir einfach nur ganz einfach drauf schauen und wir sehen da irgendwo auf irgendeiner Landkarte so den Begriff Israel über diesem Land drauf, dann proklamiert es eigentlich oder verkündigt es eigentlich genau schon das der Welt, auch wenn es wahrscheinlich die wenigsten wissen, diesen Anspruch, dass Gott sagt, es wird herrschen Gott. Wo? Naja, da. Ja. Und ich würde es mal so vergleichen, ich glaube, das Land Israel und vor allem auch die Verbindung, also das jüdische Volk in Verbindung mit dem Land, ist wie so eine Art Projektionsfläche für die Welt. Also wir haben hier einen Beamer, ja, oder ein Signal von meinem Laptop, der möchte euch was zeigen, möchte mit euch kommunizieren, und jetzt braucht er aber eine Projektionsfläche, also die Leinwand, ja, die das quasi transportiert, die das zeigt, was der Laptop oder ich, ja, wie auch immer, ja, euch klar machen will. Und so ist es mit Gott und diesem Land. Wenn Gott das Volk erwählt, ein Segen zu sein für die Welt und einen Plan hat mit dieser Welt und in diese Welt hineinwirkt, dann benutzt er dieses Land und die Verbindung von Volk und Land als Projektionsfläche. Ja, da geht es nicht darum, dass das Volk, der Abraham und seine Nachkommen da irgendwie ein Land haben, wo sie sich reinsetzen können und ausruhen und schön ist es, sondern das ist eigentlich ein Auftrag, das ist ein Instrument, eine Projektionsfläche, mit der Gott in diese Welt hinein sprechen möchte. Also es geht weniger um einen Besitz im Sinne von, ich kaufe es mir einmal, ich setze mich rein und dann verteidige ich dann und das war's. Ja, sondern es ist ein Auftrag. Oder vielleicht müsste ich noch früher anfangen, bei Rashi. Rashi ist so einer, der heißt Rabbi Shlomo Yitzraki oder Rabbi Shlomo ben Yitzrak. Ist ein mittelalterlicher Bibelausleger, der bis heute in Israel im Judentum eine sehr große Rolle spielt, seine Auslegungen. Und er hat sein Bibelkommentar zum ersten Buch Mose, also zum Schöpfungsbericht, ganz am Anfang, den fängt er so an. Da stellt er die Frage, sinngemäß, warum fängt die Tora mit der Schöpfung an? Was bringt es uns? Dann zitiert er in Psalm 111, weil er seine Allmacht seinem Volk verkündigte, ihm das Erbe der Nationen zu geben. Und dann sagt Rashi, aus dem Grund gibt es die Schöpfung. Wenn die Völker der Welt zu Israel sprechen werden, ihr seid Räuber. Denn ihr habt das Land der sieben Nationen eingenommen oder ihr habt das Land den sieben Nationen weggenommen. Das ist ja übrigens genau das, was heute in den Medien passiert. Ne? Es ist ganz, ganz spannend. Ja? Die Welt, die Völker schreien, ihr Israel seid Räuber. Ihr setzt euch in dieses Land und vertreibt und baut Siedlungen und es ist völkerrechtswidrig und was weiß ich was. Also genau das, was Rashi vor fast 1000 Jahren geschrieben hat. Und dann sagt er, wenn das passiert, ja, also es ist so eine spannende Mischung aus Rückblick und Vorblick, dann sollen sie, also die Israeliten, ihnen antworten, die ganze Erde gehört dem Heiligen, gelobt sei er. Er hat sie erschaffen, deswegen der Schöpfungsbericht, und gibt sie, wem er will. Ja, das ist auch wieder ein Zitat aus Jeremia 27. Nach seinem Willen hat er sie jenen gegeben und nach seinem Willen hat er sie ihnen genommen und uns gegeben. Hier kommt bei Rashi schon, also es ist etwas kompliziert, ja, diese Gedankengänge nachzuvollziehen, gerade auch rabbinische Auslegungen, wenn man diese Denkweise nicht gewöhnt ist. Rashi sagt hier zu der Frage, zum Beispiel, ist ja die Frage thematisiert, wem gehört das Land? Gibt Rashi eine ganz klare Antwort, die er von der Bibel ableitet. Das Land gehört Israel. Ah, ihr müsst reinrufen, wenn ich was Falsches sage, genau. Das Land gehört dem Ewigen, ja, das Land gehört Gott. Ganz klar. Das gehört nicht Israel, das gehört nicht den Nationen, das Land gehört Gott. Er hat es erschaffen, so wie die ganze Welt. Und er gibt, wem er möchte, zum Erbe. Und das taucht auch immer wieder auf. vom Abraham durchgehend durch die ganze Bibel das Land als Erbe besitzen oder ererben. Und da steckt eben auch wiederum das drin, das Land gehört nicht Israel, das gehört Gott. Und wenn Gott jetzt in diese Welt hineinsprechen möchte als Projektionsfläche, dann vertraut er das Land jemandem an. Teilweise Israel, teilweise durch die Geschichte hindurch hat er es auch anderen Völkern anvertraut. Und wie gesagt, es geht nicht darum, sich da hineinzusetzen und es zu verteidigen, sondern als Erbe. Man könnte sagen, heutzutage wird man wahrscheinlich sagen, zur Pacht. Es gehört dir nicht, du hast aber Nutzungsrecht, jetzt mach was draus. Und was ist der Auftrag vom jüdischen Volk? Ein Segen zu sein für die Welt. Ja, das geht noch weiter, ja, da gibt's noch andere Funktionen, ja, aber das hat was mit diesem Land zu tun. Und das ist mit dem Begriff Erbe gemeint. Und Rashi sagt hier, und dem folgen übrigens die modernen jüdischen orthodoxen Juden, die wir heute Siedler nennen, die sind ziemlich verpönt, aber die folgen genau diesem in der Politik, die folgen aber genau diesem Beispiel. Die sagen nicht, das Land gehört uns und alle anderen müssen weg, sondern die sagen, das Land gehört Gott, ganz klar. Das Problem ist nur, wenn Gott es uns gibt, als Erbe, zur Pacht, jetzt macht was draus, seid ein Segen damit, dann können wir nicht sagen, wir leben in New York oder was weiß ich was. Dann müssen wir das tun. Und das ist der Antrieb für viele Juden, zu sagen, wir möchten dort wieder leben. Übrigens heißt es nicht, dass alle anderen weg müssen. Da ist die Bibel auch ganz klar. Die Bibel ist ganz klar, dass es immer Fremde, also Fremdling heißt es manchmal, oder Nichtjuden im Land geben wird. Und deswegen ist die ganze Gesetzgebung Israels in den 5 Büchern Mose eigentlich darauf ausgelegt, dass es immer einen Fremden geben wird. Und dann geht es darum, wie sollst du den behandeln? Ja, so behandeln und gleiche Rechte und gleiche Pflichten und sowas. Also da geht es nicht darum, dass alle anderen raus müssen. Aber das ist sowas wie, wenn wir neutestamentlich denken, wie dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Ja, da geht es zwar bei dem Gleichnis jetzt nicht unbedingt ums Land Israel, aber das ist das Prinzip, ja. Der Verwalter gibt, oder der Chef gibt seinen Verwaltern verschiedene Talente, sagt, ich bin eine Zeit lang weg, und wenn er wiederkommt, erwartet er, dass man damit was gemacht hat. Und derjenige, der am schlechtesten dasteht, das ist der sagt, ah, ich vergrab's, ich lasse es, ja. Und so ist es mit dem Land Israel. Genau, Projektionsfläche. Jetzt kam es in der Geschichte immer wieder vor, dass Gott dieses Volk und das Land voneinander getrennt hat. Das auch schon beim Abraham, das ist dann 1. Mose 15, kündigt er das an. Da sagt er ihm, dass seine Nachkommen raus müssen aus dem Land, 400 Jahre lang. Ja, und sie werden zu Sklaven gemacht werden und so weiter. Und man wird sie zu dienen zwingen und sie plagen 400 Jahre lang. Und sie sollen erst nach 4 Generationen wieder zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter ist noch nicht voll, heißt es hier. Also Gott sagt dem Abraham, ich gebe dir zwar das Land als Pacht, aber deine Nachkommen müssen irgendwann raus. 400 Jahre, dann werden sie Sklaven sein. Und ich werde aber das Volk, dem sie dienen, richten. Und dann kommt er wieder zurück, weil ich habe einen Plan mit den Völkern im Land, also den Amoritern. Das ist dann was natürlich dann später passiert ist. Also beim Abraham wird schon angekündigt, später in Ägypten war ein Exil, dass seine Nachkommen dorthin mussten, weil da eine Hungersnot war und sowas. Und auch hier sehen wir, diese Verbindung zwischen Volk und Land spricht zur Welt. Gott hat dieses Volk und das Land erst zusammengeführt, dann hat es getrennt. Und dann kam das Volk nach Ägypten, dort wurden sie Sklaven. Aber davor gab es noch einen Josef. Ja, der ist dort aufgestiegen zum zweiten Mann nach dem Pharao. Und der war der die Ägypter mit Brot versorgt hat. Er war der, den die Ägypter sich verkaufen mussten, ja, damit er sie durchbringt. Er war der, der sie letzten Endes gerettet hat vom Verderben. Übrigens, die Rabbiner sagen, der Josef ist ein Vorbild, also ein Urbild für den Messias. Ja? Der aus dem jüdischen Volk kommt, zu einem Nichtjuden kommt, dann selber so heidnisch wird, seine eigenen Brüder haben ihn ja gar nicht mehr erkannt, weil er so ägyptisch gewirkt hat. Ja, und in dieser Funktion zum Retter der Ägypter wurde. Also die sagen, da ist schon ganz viel auf den Messias hin ausgerichtet. Also wenn Gott das Volk und das Land trennt, dann ist es oftmals eine schwierige Zeit für dieses Volk. Hat oftmals damit zu tun mit Vertreibung, mit Pogromen, mit Antisemitismus, würde man heute sagen, mit Gericht. Aber es ist was, wo Gott sagt, wenn ich mein Volk unter die Völker treibe oder verspreng oder wie oder was, dann ist es eine Segenszeit für diese Völker. Die Ägypter haben durch den Josef und das, was später passiert ist, gewusst, wer der lebendige Gott ist. Gott hat sich den Ägyptern auf eine ganz besondere Art gezeigt, dadurch in dieser Zeit. Es gab natürlich noch mehrere Exilphasen, da gab es irgendwann die Rückkehr, natürlich gab es das zweite Exil nach der Tempelzerstörung 586 vor Christus, das babylonische Exil. Ähnliches Prinzip, das Volk musste aus dem Land raus, es gab immer eine Minderheit, die zurückgeblieben ist, aber die meisten mussten raus. Aber was war in Babylon los in dieser Zeit? Lest mal das Buch Daniel, ja, wie der lebendige Gott sich durch den Daniel und so den Babyloniern gezeigt hat. Das Buch Esther, das spielt nicht in Israel, das spielt in Persien. Und da heißt es, dass ganz viele Menschen den lebendigen Gott kennengelernt haben und Juden wurden. Oder Hesekiel, ja, und so weiter. Also es war eine unglaubliche Segenszeit für die Völker. Und dann gab es natürlich später, 70 nach Christus, wurde dann der nächste Tempel zerstört durch die Römer. Und 135 nach Christus gab es den Bar Kochba-Aufstand, den hat der Kaiser Hadrian dann blutig niedergeschlagen und ab da dann den Juden komplett verboten, nach Jerusalem zu kommen. Und die meisten sind wieder, wenn sie nicht umgekommen sind, wieder in alle Länder verstreut worden. Jetzt denk mal dieses Prinzip weiter. Ist nicht seither das Evangelium, die frohe Botschaft, der Segen von dem Gott, dem Abraham schon gesagt hat, um die Welt gegangen wie noch nie zuvor. Also wenn Gott diese Verbindung zwischen Volk und Land als Projektionsfläche benutzt, um der Welt was zu zeigen, dann ist es ein Aspekt, dass er sagt, wenn ich mein Volk und mein Land auseinanderreiße, dann ist es meistens eine sehr schwere Zeit für das jüdische Volk. Aber eine Gnadenzeit, eine Segenszeit für die Völker, wohin sie kommen. Einer sagt Amen. Ich sage mal ganz laut Amen. So, die Zeit läuft mir davon. Gott hat durch viele Propheten, Jeremia, Jesaja, Hesekiel und so weiter, allerdings vorhergesagt, ich bringe das Volk wieder in das Land zurück. Ja, nur mal ein Vers. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und allen Ländern, wohin er sie zerstreut hat. Denn ich will sie zurückbringen in ihr Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Jetzt, wann ist es passiert? Ich weiß, es gibt Theologen, die sagen, das ist mit der Rückkehr aus dem babylonischen Exil 500 vor Christus Pi mal Daumen passiert. Muss ich allerdings sagen, historisch gesehen kann das nicht sein, denn noch zu Jesu Zeiten hat die Mehrheit der Juden nicht im Land Israel gelebt. Es gab ein paar, die zurückgekehrt sind, aber die Mehrheit war in Babylon, immer noch. Das geht so weit, dass das maßgeblichste Werk für das Judentum, der Talmud, die Sammlung der Traditionen und Diskussionen über die Bibel, die nach der Bibel im Judentum bis heute das maßgebliche Geschichtswerk und Gesetzeswerk ist, wurde wo zusammengestellt? In Babylon. Das ist der babylonische Talmud. Ja, weil das Zentrum des jüdischen Lebens nicht in Israel war zur damaligen Zeit. Oder wie soll ich sagen, die Mehrheit, ja, des jüdischen Volkes damals nicht im Land lebte. Und wenn die letzte Frage der Jünger an Jesus war, 1. Apostelgeschichte 1, das ist nach der Auferstehung Jesu, Herr, stellst du in dieser Zeit die Königsherrschaft wieder her? Dann fragen sie ihn, wäre jetzt eine Bibelarbeit für sich, ja, aber das kann ich euch ganz klar zeigen von den Worten her. Das ist nur durch unsere Übersetzungen etwas verschütt gegangen. Dann fragen sie ihn, Herr, bringst du jetzt, nachdem du gestorben und auferstanden bist, bringst du jetzt das Volk wieder ins Land? Und machst das, was die Propheten gesagt haben. Ich bringe euch zurück ins Land. Und Jesus sagt, wer kennt die Antwort? Es ist nicht an euch, Zeit zu wissen, wann das passiert. Er sagt nicht, das wird nicht passieren. Es ist alles erfüllt. Er sagt, ihr werdet
meine Zeugen sein,
genau. Es ist nicht die Zeit, es ist nicht an euch, das zu wissen, aber jetzt werdet ihr meine Zeugen sein, in Judäa, Samaria und bis an die, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Welt. Also genau das, was ich vorher gesagt habe. Jetzt ist die Zeit, dass das Evangelium rausgeht. Das, dass das Volk zurückkommt, das müsst ihr nicht wissen. Ich habe noch ein paar Minuten, glaube ich. Ich möchte euch ein paar Punkte anbieten, warum diese Verbindung zwischen Volk und Land für uns heute meiner Meinung nach wichtig ist. Und ich bitte euch, ja, mir das nicht blind zu glauben, sondern es mitzunehmen, zu prüfen. Entscheidend ist nicht, was ich denke, sondern was die Bibel, was Gottes Wort und was Gottes Geist sagt. Aber wir müssen das als Hintergrund wissen. Ja? Seit der Zerstörung des ersten Tempels und seit der Vertreibung der Juden nach Babylon hat die Mehrheit der Juden immer außerhalb gelebt. Bis in die moderne Zeit hinein. Ein Punkt, warum das wichtig ist. Ich würde sagen, ganz simpler, das ist Gottes Treue zu seinem Wort und zu seinen Zusagen. Ich stelle das immer mehr fest in meinem Dienst, und das meine ich jetzt nicht irgendwie vorwurfsvoll oder so, ich bin davon auch geprägt. Wir sind so trainiert als Christen, dass wir in der Regel die Bibel so lesen, dass wir sie nur auf uns beziehen. Also wir lesen einen Text und verstehen den meistens nicht wörtlich, sondern gucken, okay, was kann ich da, wo wird da was zu mir gesagt? Was kann ich für mich rausziehen? Und ich denke, das ist okay. Ja, das ist legitim. Aber an vielen Stellen habe ich den Eindruck, und da ist die Verbindung von Volk und Land ein Puzzleteil, dass Gott sagt, Freunde, ich möchte beim Wort genommen werden. Ich möchte, dass das, was ich sage, wörtlich gelesen wird. Und ihr könnt überprüfen, ob das, was ich sage, meine Zusagen, meine Verheißungen wahr sind. Zum Beispiel anhand dessen, dass ich das Volk in das Land wieder zurückbringen werde. Und das geschieht vor unseren Augen, da komme ich gleich dazu. Ja, genau, aber das ist ja die Frage. Glauben wir, dass das stimmt, was da so wörtlich steht? Oder glauben wir, ja, das ist halt alles geistlich zu verstehen. Ja, wenn Gott sein Volk ins Land zurückbringt, geht es halt darum, ich bin manchmal auch im Exil. Ja, ich bin manchmal auch nicht an dem Platz, wo ich sein soll. Und Gott führt mich wieder. So kann man das vergeistlichen. Ja. Jeremia 31, Vers 5 zum Beispiel heißt es in dem Zusammenhang auch, dass Gott wieder sagt, ich werde mein Volk wieder ins Land zurückbringen. Da heißt es an einer Stelle, du wirst auf den Höhen Samarias wieder Weinberge pflanzen. Und die sie angelegt haben, sollen sie auch genießen. Ja, da lesen wir dann manchmal so drüber, ich habe das auch lang gemacht, ja, schön und nett. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, vielleicht meint Gott das ja wirklich ernst. Dass in Samaria wieder Weinberge gepflanzt werden. Und Samaria, also wenn wir geografisch denken, nimmt man Jerusalem als Zentrum vom Land. Nördlich davon ist biblisch gesehen Samaria und südlich davon Judäa. Und heutzutage wird es oftmals besetzte Gebiete, Westbank genannt, ja, Palästinensergebiete. Aber wenn von Samaria gesprochen wird, sind diese Gebiete gemeint. Es ist ein paar Jahre her. habe ich in Österreich noch gearbeitet. Da habe ich online die Bild gelesen. Ich oute mich jetzt mal ganz peinlich, ja, dass ich manchmal auch schon in die Bild-Zeitung hineingeschaut habe. Und dann kam da ein spannender Artikel, ich bin da nicht ganz alleine drauf gekommen, dass die EU Made in Israel verbieten will. Da war ein Artikel darüber, dass jetzt Produkte aus den besetzten Gebieten, aus der Westbank und so, nicht mehr Made in Israel heißen, sondern dass die besonders gekennzeichnet werden müssen als Siedlerprodukte. Ich lasse jetzt mal aus, wie das politisch einzuordnen ist. Mir geht es um was anderes. Und zwar, ich schaue auf das Bild, ja, in der Zeitung, und da steht Shiloh Winery, Made in Israel. Ja, also das ist ein Weinbauangebiet in Israel, in Shiloh. Jetzt, wer biblisch weiß, wo Shiloh liegt oder auch einfach nur Google Maps anschaut, der sieht, Shiloh liegt in Samaria. Ja, das ist hier rechts, das ist der Ort, wo fast 400 Jahre die Stiftshütte stand, wo der Samuel gewirkt hat, wo das Volk jahrelang hingepilgert ist, weil da die Stiftshütte war, das Heiligtum. Und ich sage zu meiner Frau, hey, wenn wir das nächste Mal in Israel sind, ich möchte die Weinberge Samarias sehen. Also wenn das wirklich stimmt, was die Bibel sagt und was in der Zeitung steht, man muss das ja in dem Fall nicht mal, es kann ja sein, die Bild ist ja nicht ganz so bekannt dafür, dass es seriös ist und so. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es gemacht, ist auch eine abenteuerliche Geschichte für sich. Das sind die Weinberge Samarias. Ich bin da mehr oder weniger zufällig drauf gestoßen. Und das ist der Wein, der da gekeltert wird. Kostet umgerechnet 80 Euro pro Flasche. Also entweder so besonders gut oder ich weiß nicht. Ja. Ich wollte eigentlich eine Flasche mitbringen, um zu zeigen, hey.
Kann man in Deutschland kaufen?
Kann man den in Deutschland kaufen?
Ja, ja, ja.
Ah.
Das ist eine jüdische Gemeinde in Nürnberg.
Okay.
Auch für 12 Euro. 8 Euro.
Ah. Super, danke. Das ist ein Beweis dafür, dass Gott seine Zusagen wahr macht. Und das sehen wir an dieser Verbindung von Volk und Land. Das ist eine Statistik von 2019, eine Organisation, die Juden weltweit zählt. Wie sie genau die feststellen, weiß ich nicht, aber ich denke, ganz wird es nicht aus der Luft gegriffen sein. 2019, vor 6 Jahren, haben sie gesagt, okay, weltweit leben 15 bis 20 Millionen Juden, sowas schätzt man. Und die Mehrheit der Juden lebt immer noch nicht in Israel. Aber, das ist der Kuchen für Israel, 6,6 Millionen, sagen sie hier. Aber die Mehrheit des jüdischen Volkes, also die größte Konzentration, wie soll man sagen, die größte Ansammlung von Juden, lebt mittlerweile schon in Israel. Das hat nicht unbedingt positive Gründe, ja. Da hat es viel mit Antisemitismus zu tun, dass viele Juden sagen, wir wollen nicht mehr bleiben in Europa oder so. Wir sehen hier keine Zukunft, übrigens jetzt auch gerade sehr aktuell. Die Einwanderungswelle aus Frankreich, was noch die größte jüdische Community in Europa ist, ist in den letzten Jahren um 400% hochgegangen. Weil der Judenhass so hoch brodelt. Jetzt kann ich das schlimm finden, ich finde es übrigens auch sehr schlimm, aber wenn ich von der Bibel her denke, kann ich sagen, hier macht der Gott Israels was. Er bringt das Volk wieder in das Land zurück und das ist in den letzten 2500 Jahren nicht in dieser Weise passiert wie zu unserer Zeit. Also das ist mein erster Punkt. Wir sehen an dem, der Verbindung von Volk und Land, dass Gottes Wort zuverlässig ist, dass Gottes Wort wahr ist, dass er seine Zusagen einhält. Und übrigens, wenn er seine Zusagen an Israel einhält, dann kann ich auch glauben, dass er auch seine Zusagen einhält, die er mir persönlich macht oder uns als Gemeinde. Sollte Gott so sein, wie es manche Christen glauben, dass er Israel irgendwann mal beiseite gesetzt hat und mit der Gemeinde weitergemacht hat, weil sie ungehorsam waren und so. Stimmt übrigens, ja, dass sie ungehorsam waren und so. Wer sagt mir, dass das dann nicht irgendwann vielleicht mit uns auch passiert? Wenn wir als Gemeinde auch unsere Macken haben, auch unseren Götzendienst sicher an der einen oder anderen Stelle, unseren Ungehorsam. Aber wenn Gott seine Verheißungen mit diesem Volk wahr macht, egal wie dieses Volk tickt, egal wie es fühlt, egal was, dann kann ich mir vorstellen, dass er das bei uns auch so macht. Amen?
Amen.
Amen. Der zweite Punkt ist, ich lese einen Text aus Joel 4. Da heißt es, denn siehe, in jenen Tagen und in jener Zeit, wenn ich das Geschick oder die Gefangenschaft Judas und Jerusalems wenden werde, da werde ich alle Heidenvölker versammeln. Also jetzt geht es um die Heidenvölker in der Bibel, sind die Völker, die nicht Israel sind. Und sie ins Tal Jehoshaphat hinabführen und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israels, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land geteilt haben. Ich mach den Punkt etwas kürzer aus der Zeitgründen. Das hat diesen einen Aspekt, dass Gott, wenn er sein Volk vom Land trennt, dass es eine Segenszeit ist für die Völker und eine schwierige Zeit für Israel. Und wenn er das Volk und das Land wieder zusammenführt, dann ist es eine Segenszeit für Israel, aber an vielen Stellen eine Gerichtszeit für die Völker. Das sehen wir beim ersten Exil schon. Als das Volk aus Ägypten zurückkam, hat es für manche Völker im Land und für die Ägypter übrigens auch Gericht bedeutet. Und das ist was, was hier auch angekündigt wird. Also wenn das Volk, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, also wenn ich sie wieder ins Land zurückbringe, dann werde ich mit den Völkern ein Wort zu reden haben, sagt hier Gott. Und worum es gehen wird, ist, weil sie das Erbe Israels zerstreut haben und weil sie mein Land, hier geht es übrigens auch wieder, ne, dass Gott sagt, es ist mein Land, geteilt haben. Das ist so eine Sache, die mich ein bisschen, die sage ich nicht, weil ich das toll finde, ja, aber die mich vom Wort Gottes her irgendwie ein bisschen zittern lässt. Weil eine Sache ist doch charakteristisch, zumindest bei uns in der westlichen Welt, dass dogmatisch gefordert wird, dieses Land muss geteilt werden. Egal, ob das Zwei-Staaten-Lösung heißt oder da gibt es ja verschiedene andere Bezeichnungen. Aber jeder benimmt sich, als hätte er da ein Wort mitzusprechen, was mit Gottes Land passiert. Und das Gleiche ist mit der Zerstreuung Israels. Also es gibt diesen Aspekt, dass Gott sein Volk zerstreut, weil er was mit der Welt zu tun hat. Aber es gibt auf der anderen Seite auch den Aspekt, dass die Völker Israel zerstreuen. Oder dass unsere Theologie Israel zerstreut, wenn sie zum Beispiel sagt, das Land Israel ist nicht wichtig und dass Juden dort leben dürfen, diese Verbindung zwischen Volk und Land. Da gibt es dann Leute, die sagen, Hauptsache ein Jude hat Jesus und so, ist ja egal, wo er lebt. Vielleicht sind wir hier auf dünnem Eis. Ich weiß es nicht. Ich gebe es euch einfach nur weiter. Diese Verbindung Volk und Land ist auch ein mahnendes Beispiel. Projektionsfläche, die uns vielleicht zeigt, hey, passt auf, wie ihr euch positioniert. Denn das spielt eine Rolle bei dem, wie ich mit euch Heidenvölker verfahren werde. So, mein dritter und letzter Punkt. Es geht bei der Verbindung zwischen Volk und Land Israel um Gottes heiligen Namen. Ich lese einen Text aus Hesekiel 36. Da heißt es, ich zerstreute sie unter die Heidenvölker. Also hier haben wir auch wieder den Aspekt, dass Gott sie zerstreut hat. Und sie wurden in die Länder versprengt. Ich richtete sie entsprechend ihrem Weg und entsprechend ihrer Taten. Also da sagt man auch wieder, die Bibel ist da sehr realitätsnah. Ja? Die beschönigt nicht, ja, dass Israel an manchen Stellen damals möglicherweise wie heute Gott untreu ist, Götzen anbetet, das Land verunreinigt damit und dass deswegen Gott auch mit ihnen ins Gericht geht. Das gibt's, ja. Hier ist so eine Stelle. Als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin ich sie gezogen habe, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagt, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Ganz spannend. Jetzt geht es auf einmal um Gott und seine Ehre, seinen heiligen Namen. Und er sagt hier, das Volk Israel hat meinen Namen entheiligt. Wodurch? Bitte? Von ihm abgefallen. Götzendienst? Eine andere Idee? Jesus abgelehnt. Was steht im Text? Richtig. In dem Text steht, sie entweihten meinen heiligen Namen dadurch, dass man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus dem Land ausziehen. Ich fasse nochmal zusammen, was hier steht, ist diese Trennung zwischen Volk und Land und dass die anderen Völker darüber sich lustig machen oder abfertigen oder irgendwie was. Das entheiligt den Namen des lebendigen Gottes. Das ist übrigens für mich, ich komme, habe ja vorher gesagt, aus einer lutherischen, also evangelischen Kirche, Martin Luther, der viel Gutes gemacht hat, hat an dieser Stelle genau das gemacht. Er hat sich lustig gemacht über die Juden. Er hat sich zum Beispiel über den Rashi lustig gemacht, den ich vorher zitiert habe. Rashi war einer, der daran festgehalten hat oder gesagt hat, es steht wörtlich da, wir werden zurückkehren, vor 1000 Jahren. Und Martin Luther hat sich lustig gemacht und hat gesagt, guck, das seht ihr, wie lächerlich die Juden sind. Ja, die halten immer noch an diesen alten Prophetien fest, dass sie ins Land zurückgehen. Ja, also ich könnte da ins Detail gehen, ja, aber das ist das, was an vielen Stellen passiert, manchmal auch subtil. Und Gott sagt, das entheiligt meinen Namen.
Das ist die erste Bitte des Vaters unseres, geheiligt werde dein Name.
Spannend. Ist das nicht die erste Bitte, die Jesus seinen Jüngern mitgibt, als sie ihn fragen, wie sollen wir beten? Sagt er, ihr sollt so beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Betet die Gemeinde vielleicht, wenn sie es tut, ich weiß nicht, ob ihr das hier manchmal macht, wenn sie das Vater unser betet, eigentlich, wenn sie sagt, geheiligt werde mein Name, bring das Volk in das Land zurück, damit dein Name wieder geheiligt wird. Liegt uns was an der Heiligkeit des Namens Gottes? Wenn ich die Frage stelle, bei Christen kriege ich so Antworten wie, ja, heutzutage gibt es das ja nicht mehr, diese Unterscheidung zwischen heilig und unheilig. Hat ja Jesus abgeschafft. Sag ich, wo steht das in der Bibel? Der Paulus schreibt in seinen Briefen ganz oft von der Heiligung. Ja, wir sollen heilig sein, heilig leben und so. Ja, okay. Auch wieder so ein Ding, wo wir die Bibel nicht wörtlich nehmen, sondern vergeistlichen. Sagen, ja, die Heiligkeit Gottes, ja, was ist das? Ja. Ich lese einfach mal ein paar Verse weiter. Da heißt es, da tat es mir leid, schreibt Gott. Nicht um Israel, sondern um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott, der Herr, nicht um euretwillen tue ich das, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Frage, ist eine Frage, ich weiß es nicht. Sehen wir das momentan? Wir sehen, dass Gott das Volk in das Land zurückführt. Sehen wir, dass Gottes Name dadurch geheiligt wird? Das ist etwas, was wir nicht sehen, weil es nicht in der Zeitung steht. Und damit komme ich zum Schluss, meine Frage mit dem Blickwinkel. Wir können uns jetzt natürlich von den Medien leiten lassen. Wir können uns von der Stimmung in unserem Land leiten lassen. Oder wir können uns vom Wort Gottes her leiten lassen. Und das ist kein Widerspruch, dass man beides anguckt, ja. Vom Wort Gottes her sagt Gott, hey, das, was jetzt gerade passiert, das tue ich, dass mein Name wieder geheiligt wird. Und ich mache das vor den Augen der Welt hier, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Mich wundert es gar nicht, dass Israel so in den Medien ist, dass diese Verbindung von Volk und Land nicht nur irgendwie, sage ich mal, mit einem bestimmten Abstand berichtet wird, sondern so emotional geführt wird, dass sich alle Länder der Welt, alle Politiker, alle Mächte da irgendwie einmischen und sagen, so muss es gehen und so nicht und irgendwie was. Vielleicht spüren diese Menschen, vielleicht können sie es nicht definieren, aber vielleicht spüren sie, dass es eigentlich um mehr geht. Es geht um den heiligen Namen des lebendigen Gottes. Und der zeigt sich auch in dieser Verbindung zwischen Volk und Land. Und nochmal der letzte Vers hier. Die Heidenvölker werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Da ist wieder Gottes Plan mit der ganzen Welt drin. Da heißt es in dem Fall nicht ihr, also Israel, werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Das wird an anderen Stellen auch gesagt, sondern die Heidenvölker werden das erkennen. Ist das nicht das, was wir uns wünschen? Ich wünsche mir das, dass die Welt erkennt, dass Gott der Herr ist. Und das hat was mit dieser Verbindung zwischen Volk und Land zu tun, wenn wir die richtige Perspektive drauf haben. Amen.